Wir wollen miteinander beten. Wer möchte, kann dazu aufstehen. Beten wir zusammen. Guter himmlischer Vater, danke, dass du uns diese Gelegenheit schenkst, zusammen zu sein, voneinander zu lernen, von dir zu lernen, Herr. Ich möchte einfach bitten, lass uns ganz für dich da sein. Jetzt nimm alles weg von uns, was uns von dir ablenkt, aus unseren Gedanken und alles. Wir wollen wirklich ganz für dich da sein. Öffne unsere Herzen, unsere Augen, unsere Ohren für dich, für deinen Geist, für deine Wahrheit. In Jesu Namen. Amen. Dürft euch setzen. In dieser Jahreszeit wird viel von Freude geredet. Auch in den Liedern hört man das. Ich denke vor allem, die Kinder haben eine Freude oder eine Vorfreude auf das, was kommt. Manche freuen sich auf Familie, Zeit zusammen. Für andere ist das mit gemischtem Gefühl, weil die ganze Familie nicht zusammenkommen kann. Heute geht es um Freude. Eine Freude, von der wir viel lernen können. Heute geht es auch um ein altes Ehepaar, was wir vor 2 Wochen kennengelernt haben. Könnt ihr euch noch erinnern? Keine Sorge, es gibt keinen Test. Keine Noten. Wir haben vor 2 Wochen über Zacharias und Elisabeth gesprochen. Ein kinderloses Ehepaar. Schon alt, aus dem Alter raus, wo man Kinder bekommen kann, schon längst. Und dann erfährt Zacharias in den Tempel, da plötzlich ist ein Engel mit einer Botschaft. Gott hatte ihre Gebete erhört. Sie bekommen ein Kind. Zacharias hatte schon damit abgeschlossen, hatte so seine Zweifel und praktisch, weil er das geäußert hat, dass er das nicht so ganz glaubt, was oder nicht vorstellen konnte, was der Engel sagte, wurde er mit Schweigen bestraft. Er durfte 9 Monate nichts sagen. Er hat das am eigenen Leib erfahren, was passiert, wenn man einen Engel vor einem hat und zweifelt. Und so ist es gekommen, Elisabeth ist tatsächlich schwanger geworden. Und sie brachte einen Jungen zur Welt und darum geht es heute. Denn da war wirklich sehr große Freude. Sie wohnen in einem kleinen Ort, der Name wird nicht gesagt. Und alle kommen zusammen und freuen sich damit. Freuen sich, toll, Kind ist da. Wenn man Freude hat an irgendwas, dann will man es teilen und dann wollen andere auch das mitteilen. Das ist normal. Aber dann kommt was in die Quere, was die Nachbarn so ein bisschen die Freude dämpft im ersten Moment. Und da nehmen wir die Geschichte auf, es ist in Lukas Kapitel 1, Vers 59. Als das Kind 8 Tage alt war, kamen die Verwandten und Freunde zur Beschneidungszeremonie. Sie wollten den Jungen nach seinem Vater Zacharias nennen. Aber Elisabeth sagte, nein, sein Name lautet Johannes. Was? Riefen sie aus. In deiner ganzen Familie gibt es niemanden, der diesen Namen trägt. Da war Elisabeth eigentlich in den Augen dieser Menschen frech oder dreist oder was auch immer. Denn damals war es so, dass der Vater eigentlich das Kind nennen sollte. Und wenn das nicht klar war, dann hat man auf jeden Fall einen Namen genommen von der Familie. Und da der Vater nicht reden konnte, haben die Nachbarn gesagt, okay, wir springen ein, wir machen das für ihn. Aber da wollte Elisabeth nicht mitmachen. Irgendwie hatte Zacharias offensichtlich diese Botschaft vom Engel an sie weitergegeben. Auch wenn er nicht reden kann, kann man doch kommunizieren. Schreiben konnte er auch. Und sie bestand darauf, dass dieser Name für ihren Sohn gelten soll. Das ist eigentlich, wenn sie reinspricht in so eine Situation, fast eine Erniedrigung für den Vater, also beziehungsweise Ehemann. Das muss man sich einfach vorstellen. Das machte man nicht damals. Und so versuchen sie, mit dem Vater zu reden, obwohl er nicht reden kann, und erfahren etwas, das wirklich erstaunlich ist. Jetzt habe ich das nicht kopiert. Okay. Ab Vers 62, ich lese es vor. Könnt ihr euch vorstellen, dass es da ist, auch wenn es nicht da ist. Sie wandten sich an den Vater des Kindes und befragten ihn mit Gästen. Er ließ seine Schreibtafel bringen und schrieb zur Überraschung aller, sein Name ist Johannes. Im gleichen Augenblick konnte Zacharias widersprechen und er fing an, Gott zu loben. Was für ein Schock für die Menschen damals ist. Auf einmal, da ist jemand, der monatelang, wer weiß nicht wie lang, nicht reden konnte und auf einmal redet man. Das ist wow. Echt erstaunlich. Die Worte sind Worte des Lobes an Gott und entweder hat er ein Lied gesungen oder vielleicht ein Gedicht oder weiß ich nicht. Und darum geht es mir vor allem heute, dieses Loblied. Das Interessante ist, dass Lukas dieses Lied oder Gedicht oder Worte als einziger unter den vier Evangeliumschreiber aufgeschrieben hatte. Obwohl Lukas ein Heide ist, nicht Jude. Er hat sich die Mühe gemacht, alles Mögliche, das wissen wir vom Anfang, rauszufinden aus Wahrheit und das hat er aufgeschrieben. Und das möchte ich jetzt in ein Stück lesen, zuerst auf Deutsch. Wenn ich einen Freiwilligen habe, wäre ich sehr dankbar. Und dann Persisch und dann Russisch. Okay? Wer gibt es einen Freiwilligen unter uns auf Deutsch?
Ich kann es probieren.
Okay. Das, was dort steht, ja.
Sein Vater Zacharias wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und weissagt: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er ist zu seinem Volk gekommen und hat es erlebt. Einen mächtigen Retter aus dem königlichen Geschlecht seines Knechtes David hat er uns gesandt. Wie er es vor langer Zeit durch seinen heiligen Propheten versprochen. Nun werden wir vor unseren Feinden und vor allem, die uns hassen, gerettet werden. Er hat unseren Vorfahren Barmherzigkeit erwiesen, indem er seinen heiligen Bund mit ihm nicht vergisst, den Bund, den er mit unserem Stammvater Abraham schloss. Wir wurden vor unseren Feinden gerettet, damit wir Gott alle Tage unseres Lebens dienen können, in Heiligkeit und Gerechtigkeit, ohne Fehler. Und du, mein Kind, wirst Prophet des Allerhöchsten genannt werden, weil du dem Herrn den Weg gehen wirst. Du wirst seinem Volk verkünden, wie es Rettung finden kann durch die Vergebung seiner Sünden. Durch die Güte und Barmherzigkeit Gottes wird ihm das Licht des Himmels uns besuchen, um die zu erleuchten, die in der Dunkelheit und im Schatten des Todes sitzen, und um uns auf dem Weg des Friedens zu leiten.
Persisch? Ja.
نام این دختر مریم بود. فرشته وارد شد و به او گفت سلام، ای کسی که در مورد لطف هستی، خداوند با توست. اما مریم از آنچه فرشته گفت بسیار مضطرب شد و ندانست که معنی این سلام چیست. فرشته به او گفت ای مریم، نترس، زیرا خدا به تو لطف فرموده است تا آبستن خواهی شد و پسری خواهی زایید و نام او عیسی خواهد گذارد. او بزرگ خواهد بود و به سر خدای متعال ملقب خواهد شد. خداوند خدا تخت پادشاهی جدش داوود را به او عطا خواهد فرمود. او تا به ابد بر خاندان یعقوب فرمانروایی خواهد کرد و پادشاهی او هرگز پایان نخواهد داشت. مریم به فرشته گفت ای این چگونه ممکن است؟ من باکره هستم. فرشته به او پاسخ داد روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افتاد و به این سبب آن نوزاد مقدس پسر خدا نامیده خواهد شد. بدان که خویشاوند تو الیزابت در سن پیری پسری در رحم دارد و آن کسی که نازا به حساب می آمد اکنون 6 ماه از حاملگی او می گذرد، زیرا برای خدا هیچ چیز محال نیست. مریم گفت باشد، من کنیز خدا هستم، همانطور که تو گفتی بشود. و فرشته از نزد او رفت. آمین.
آمین. تو خوشش؟ Es ist interessant hier, wie Zacharias so eine Brücke baut zwischen Altem Testament und Neuem Testament. Ja, und ich bin wirklich froh, dass Lukas diese Worte aufgeschrieben hat, weil da so viel in jedem Satz drin steckt. Wenn man einfach das Ganze erstmal nimmt und sagt, okay, was ist das große Thema, dann kann man sofort sagen, Rettung. Das wird 4-mal da gesagt. Rettung, Rettung, gerettet. Darum geht es. Und wie er das beschreibt, ist für mich sehr beeindruckend, weil er zu seiner Zeit ist noch nichts passiert. Also man, auf der einen Seite, wir haben diese ganzen Prophezeiungen, die er auch erwähnt. Und zum Zweiten sieht er aber erstens, er sagt, er ist zu seinem Volk gekommen und hat es erlöst. Und wir wissen, dass das kommt erst nachdem Jesus aufwächst und dann ja, am Kreuz und so weiter. Aber das ist auch ein überzeugender, ein Mensch, der wirklich überzeugt ist von Gottes Wirken, sieht das Zukünftige als gegenwärtig bzw. schon erfüllt. Er sagt, weil Gott es versprochen hat und es sich jetzt erfüllt, ist es passiert. Also so gut wie. Und so redet er hier über die Rettung, die Erlösung in Vergangenheitsform. Er weiß, das wird kommen. So stark weiß er das, so überzeugt ist er, dass er einfach sagt, es ist gekommen. Es ist passiert. Das Volk ist erlöst. Wenn man zuerst die Rettung sieht, von dem er spricht, dann sagt er, okay, es ist von ihren Feinden, vor allem die uns hassen, sagt er in Vers 71, vor den Menschen, die gegen sie sind. Da wissen wir jetzt heute, die Erlösung, die Errettung ist viel mehr als das. Nicht nur von Menschen, die in einem anderen Land wohnen, die mit der Armee uns angreifen wollen. Die Rettung ist natürlich von allem, was uns von Gott trennt. Und ich finde, vor allem in der Mitte sind Worte, die meines Erachtens wir betonen müssen, die oft vergessen werden. Wenn wir natürlich nämlich in Vers 74, 75 lesen, wir wurden vor unseren Feinden gerettet, damit wir Gott alle Tage unseres Lebens dienen können, in Heiligkeit und Gerechtigkeit ohne Furcht. Rettung ist nie Selbstzweck. An sich Endziel. Wenn du Christen mal fragst, was Rettung bedeutet, dann red, okay, wir bekommen die Sünden vergeben, wir können mit Gott, wir haben ewiges Leben. Das ist wichtig, keine Frage. Aber hier interessanterweise redet er nicht davon. Er redet davon, dass wir durch die Rettung in der Lage sind, Gott zu dienen. In Heiligkeit und Gerechtigkeit. Und manche denken, okay, Heiligkeit, das schließt mich sowieso aus, ich bin nicht heilig. Also ein falsches Verständnis von heilig. Heilig heißt eigentlich ausgesondert. Das heißt, Gott sagt, du, ich nehme dich raus, damit du für mich da sein kannst. Heilig. Und das Neue Testament versteht heilig als das, was wir alle sind. Gott hat uns alle ausgesondert für ihn, um für ihn in dieser Welt zu leben. Das ist heilig. Und in Gerechtigkeit, das heißt, Gott zeigt uns, wie wir das machen und die Gemeinschaft mit Gott ist ungestört. Wir leben ohne Angst vor anderen. Und das ist wirklich ein Ziel an sich, angstfrei durchs Leben zu gehen. Und ich glaube, wir sind als Menschen geschaffen, um das zu tun. Um Gottes Werkzeug in der Welt zu sein, um ihm in dieser Welt zu dienen. Und das sollte eigentlich das Volk auch sein, aber die haben es leider entweder nicht begriffen oder nicht begreifen wollen. Die haben einfach ihr eigenes Ding gemacht, leider. Und Zacharias ist begeistert, weil er weiß, sein Sohn darf helfen, dass diese Errettung kommt. Als Wegbereiter. Wir haben schon eigentlich vor ein paar Monaten über diese Aufgabe geredet, was Johannes getan hat. Aber da will ich nicht mehr reingehen. Aber das Interessante ist, wenn wir überlegen, Zacharias spricht diese Worte aus, meiner Meinung nach, mit einer Freude. dass das endlich gekommen ist, wonach die Menschen hunderte von Jahren sich gesehnt haben. Sie wollten unbedingt, dass dieser Messias kommt. Sie hatten natürlich falsches Verständnis, was dieser Messias tun soll, aber diese Sehnsucht war da. Und er bekommt mit, dass dieser Sohn von ihm das mitmachen darf. Wow! Er wird es selbst nicht erleben. Er ist schon alt. Aber sein Sohn. Und natürlich steht das für uns auch praktisch die Herausforderung hin. Welche Freude empfinden wir über das, was diese Botschaft, die er ausspricht? Vor allem diese letzten Worte, die er am Ende denn ausspricht. Durch die Güte und Barmherzigkeit Gottes wird nun das Licht des Himmels uns besuchen, um die zu erleuchten, die in der Dunkelheit sind und im Schatten des Todes sitzen, um uns auf den Weg des Friedens zu leiten. Alles, was der kommende Messias tun sollte, das wird hier beschrieben eigentlich. Oder getan hat, könnte man sagen. Und es geschah, und das ist die Betonung, weil Gott barmherzig und gütig und gnädig ist. Hast du irgendwas verdient von Gott? Ich nicht. Aber er hat es uns geschenkt. Ich kann mich erinnern, wie ich einmal Römer 5 gelesen hat und das richtig tief mich tief traf, weil es sagte, als wir noch seine Feinde waren, ist Jesus für uns gestorben. Und ich habe gedacht, wenn er von Feinde redet, da sind Leute, die irgendwie ganz böse Dinge tun gegen Gott. Aber das ist nicht unbedingt gesagt. Wenn die Menschen gegen Gott sind, oder wie Jesus sagt, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Und ist dennoch für diese Menschen gestorben. Wir haben Vergebung unserer Sünde bekommen. Nicht, weil wir toll sind, nicht, weil wir es verdient haben. Nicht, weil er dachte, okay, ihr seid gute Leute, ich schenk's euch. Aus seiner Gnade. Und hier ist es deutlich, Jesus brachte damals und bringt heute Dunkel, in Dunkelheit Licht. Und ich finde das so ein tolles Bild. Wir haben alle bestimmt wirklich eine ganz viel Dunkelheit erlebt, ja, wo kein Licht war. Vielleicht in einer Höhle oder irgendwo und dann auf einmal Licht aufgeht und das, was für eine Erleichterung es bringt. Und dieses Bild ist das, was Jesus in unserem Leben tut, wenn wir uns mit ihm verbinden. Und das Ergebnis davon ist Frieden. Frieden mit unserem Gott und Vater, Frieden mit uns selbst, Frieden von einer inneren Zerrissenheit und Frieden miteinander durch Versöhnung. Und Frieden, ja, das ist so ein Wort, so ein bisschen, wo wir so gespaltene Gefühle oft haben. Weil manchmal haben wir in uns vielleicht keinen Frieden. Manchmal haben wir Streit mit Freunden oder mit Ehepartnern oder in der Familie. Wo ist der Friede? Friede ist vor allem und erstmal das, was Jesus getan hat, damit wir vor Gott Frieden haben. Er hat unsere Schuld getilgt, damit wir in Frieden leben können. Aber was ich wichtig finde hier in diesem Satz, ist eben auch, dass er redet von einem Weg des Friedens. Und wenn du einen Weg gehst, ist er meistens nicht nach 10 Meter zu Ende. Da bist du länger auf dem Weg unterwegs. Und so auch, glaube ich, mit Frieden kann man so es verstehen, wie manche andere Wörter, die wir gebrauchen. Frieden ist auf der einen Seite ein Zustand vor Gott, egal wie wir uns fühlen. Auf der anderen Seite ist es ein Prozess, was wir lernen, in unserem Leben umzusetzen. In unserer Beziehung zueinander, vielleicht zu uns selbst. Wir lernen, in Frieden zu leben. Wir gehen den Weg des Friedens. Und wir werden immer wieder, ich bin überzeugt, Gott stellt uns vor Herausforderungen, damit wir lernen können, was bedeutet, diesen Weg zu gehen. Dass wir mit Gott Frieden haben und Frieden schaffen oder stiften. Beides. Wir sind ja Lernende, Auszubildende, Jünger. Wir lernen von Jesus, was es bedeutet, diesen Weg des Friedens mit ihm zu gehen. In diese Welt, in unseren Alltag. Und wir bekommen immer wieder neue Möglichkeiten, das zu lernen. Und in einer Weise, wenn du von diesem Weg des Friedens redest, dann stellt die Frage natürlich, bist du auf dem Weg oder nicht? Wenn du auf dem Weg bist, dann gehen wir gemeinsam. Keiner soll alleine gehen. Wenn du nicht auf dem Weg bist, dann lade ich dich ein, dich Jesus anzuschließen, um auf diesen Weg zu gehen, denn es lohnt sich. Wirklich. Ich habe wieder vor, kleine Gruppen zu bauen, bevor wir mal auseinandergehen für die Feiertage. Ich habe zwei Fragen für euch. Erstens, kannst du dich an eine Zeit erinnern, wo Gott dir persönlich seine Gunst und Gnade in besonderer Weise zeigte? Hast du mal erfahren, wirklich, wo Gott gesagt hat? Also irgendwie gezeigt hatte, wow, und wo du begriffen hast, das habe ich überhaupt nicht verdient. Aber ich habe es bekommen. Und die zweite Frage ist, wann hast du den Frieden erfahren, den man hat, wenn man auf Gottes Wege geht? Das ist einfach, manchmal erfährt man das ganz konkret, manchmal ist es nicht da, aber es ist da. Man spürt es nicht vielleicht. Und manchmal spürt man richtig, ja, Gottes Frieden in besonderer Weise. Ich lade einfach zum Austausch ein. Kleinen Gruppen, 5, 6 Leute, nicht mehr, um den Austausch nicht zu sehr zu hindern. Dass jeder die Möglichkeit hat. Wir nehmen die nächsten 10 Minuten oder so, um diese Zeit zu nehmen. Teilen wir uns in Gruppen ein und dann geht's weiter. Ich lasse mal die Fragen da vorne.